Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von DINO, Digital Innovation Ostbayern. In dieser Serie spricht THD-Host Jörg Kunz mit den Projektpartnern über Themen der digitalen Transformation, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen sowie in öffentlichen Einrichtungen in Ostbayern. DINO, wir gemeinsam digital.
Wir reden heute beim DINO-Podcast über das Thema Paperless Office. Mal schauen, was man sich darunter vorstellen kann. Ich glaube, das Feld ist weiter, als man sich so denkt. Zu Gast bei uns ist Andreas Engelmeier. Andreas, du arbeitest an der Technischen Hochschule und zwar am Institut für Future Technologies von Frau Professor Helena Liebelt, die wir auch in einem Podcast noch hören werden, zum anderen Thema dann. Was hat dich denn zu dem Projekt DINO, also Digital Innovation Ostbayern und speziell zum Thema Paperless Office gebracht?
Also vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus. Also ich bin jetzt seit etwas mehr als 13 Jahren an der Hochschule beschäftigt, gestartet als Softwareentwickler, dann eben berufsbegleitend Bachelor und Master in Wirtschaftsinformatik noch drangehängt und damals auch schon als Softwareentwickler sehr viel mit Fachabteilungen aus der Hochschule zu tun gehabt, sei es jetzt mit einem HR-Bereich oder eben auch mit einem Studienzentrum und dort eben in der Softwareentwicklung schon sehr viel, ja, wenn man so will, analoge Prozesse eben digitalisiert mittels Individualentwicklung. Und so der berufliche Werdegang hat sich dann eben so entwickelt, dass man mit dem Studium auch immer mehr gemerkt hat, ja, die Softwareentwicklung, die reine Technik ist nicht alleine ausschlaggebend. Also es ist sehr wichtig, auch mit den Fachabteilungen da zusammenzuarbeiten, die zu beraten, auch ein bisschen rauszukitzeln, was brauchen die, weil oftmals fehlt einfach auch das Verständnis, was kann man mit Technik eigentlich umsetzen. Genau, wir haben dann auch schon sehr viele Forschungsprojekte in einem ähnlichen Bereich, auch mit Blockchain, Digitalisierung absolviert und auch dort schon sehr viel mit öffentlichen Einrichtungen zusammengearbeitet und sehr schnell gemerkt, dass man eben in dem Bereich auch sehr viel beraten muss, weil dort eben einfach auch die Kompetenzen fehlen oder weil die Leute, sei es jetzt im öffentlichen Bereich oder in der Industrie, in den kleinen mittelständischen Unternehmen, nicht so wirklich die Vorstellung haben, was geht. Und wir haben tatsächlich auch bei der Projektantragstellung mitgewirkt und in einem Brainstorming dann auch überlegt, ja, wo haben die Leute aktuell Bedarf? Und so ist das Thema Paperless Office entstanden.
Wir haben ja auch ein Brainstorming gemacht. Darum war meine Vorstellung von Paperless Office, okay, ich drucke nichts aus, ich lege nichts im Ordner, im Regal ab, sondern habe halt alles digital, das war mein Paperless Office. Ist Paperless Office so eine Sache, wo die jeder kennt oder die viele kennen, aber am Ende irgendwie doch niemand so wirklich hat?
Ja, also ich glaube, mit dem Begriff grundsätzlich kann man was anfangen, ja, aber natürlich versteckt sich dahinter sehr viel mehr. Also wir sprechen jetzt nicht nur von, wir versuchen das Papier einzuscannen und dann eben digital weiterzuverarbeiten. Also es geht ja eigentlich schon darum, die Medienbrüche zu vermeiden, aber auch vielleicht erst gar nicht auch digitales Papier in Form von PDFs zu produzieren, sondern direkt in Workflows zum Beispiel zu denken oder eben auch die Informationen dort zu verarbeiten, wo sie halt dann auch strukturiert durch den Prozess gleiten können. Also es geht natürlich auch im Umkehrschluss darum, Papier zu vermeiden oder eben das Papier, das man vielleicht sonst produziert hat, eben digital zu denken. Aber oftmals vielleicht braucht es dieses digitale Papier in Form von PDFs gar nicht, indem dass man das direkt in den Fachanwendungen platziert.
Wir wissen aus Corona-Zeiten, dass manche unter Digitalisierung damals das Faxgerät verstanden haben. Und du hast jetzt am Anfang gesagt, ihr beratet Behörden, ihr beratet Industrie, aber auch viele kleinere mittelständische Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von denen gar keine so richtige Vorstellung haben, keinen Plan haben beim Thema Digitalisierung oder speziell beim Thema Paperless Office. Das heißt, die haben eigentlich keine Vorstellung, was passt zu mir, zu meinem Unternehmen, in meiner Größe, was kostet das Ganze. Und ein wichtiges Thema, das wir auch im Laufe des heutigen Podcasts ansprechen wollen, ist, was bedeutet diese Art der Digitalisierung für mein Unternehmen, wenn ich an die Belegschaft denke. Also welches Mindset brauche ich, um das Ganze durchzusetzen?
Genau, also du hast da schon sehr wichtige Punkte angesprochen. Also zunächst einmal häufig haben die Unternehmen eben Probleme oder auch die Behörden, das richtige Produkt zu finden. Also Produkt im Sinne von welche Software. Aber auch, wie schon eingangs erwähnt, ich sage immer, die Technik, die Software ist eigentlich nur ein Baustein der Digitalisierung. Viel wichtiger ist eigentlich das Change Management, das dazugehört. Also dieses, ja, das haben wir immer schon so gemacht, Mentalität eben auch ein bisschen über Bord zu schmeißen und offen für Neues zu sein. Ja. Und dort gehören natürlich dazu, Digitalkompetenzen zu entwickeln in der Belegschaft, aber auch von vornherein die Leute, die damit arbeiten, also die in dem Prozess stecken, mitzunehmen und vielleicht auch anzuhören. Ja, was können wir denn verändern? Aber auch natürlich ein gewisser Grad an Standardisierung. Also so dieses, wir haben für alles eine eigene Lösung oder einen eigenen Weg. Das ist halt auch ein Hemmnis für Digitalisierung.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf, tatsächlich. Also E-Mail schreiben ist eine Art der Digitalisierung, aber wenn man jetzt, es gibt natürlich viele andere Arten zu kommunizieren, zum Beispiel Slack oder andere Sachen. Kannst du uns mal vielleicht einen kurzen Überblick geben, welche Tools oder welche Optionen es überhaupt so vielleicht in einem kurzen Überblick gibt, um das Thema Paperless Office anzugehen?
Ja, sehr gerne. Also der meistgenannte Begriff auch in der Beratung oder das Ergebnis der Beratung war oftmals eben dieses klassische Dokumentenmanagementsystem oder auch Enterprise Content Management System genannt, wo es halt vor allem darum geht, papierhafte Unterlagen oder papierhafte Prozesse zu digitalisieren. Auch Workflows ist dann ein Begriff, dass man halt die Prozessschritte, in denen und die Fachabteilungen beteiligt sind, eben digitalisiert in Form von Mitzeichnungen beispielsweise oder eben auch so Ablaufbäume, Prozessschritte in diese oder jene Richtung, auch mit Entscheidungsfindung. Also es gibt dann auch mal eine Kreuzung beispielsweise in der Entscheidungsfindung im Prozess. Das sind so die Klassiker, aber natürlich auch das Thema digitale Kommunikation, Kollaboration, ja, mit Corona. Und natürlich auch so ein bisschen der Weg ins Homeoffice. Mhm. Ich denke mal, ohne Kollaborationstools, wo ich sozusagen dieses Interagieren im Büro mit den Kollegen nachbilden kann. Ja, da gibt es natürlich Slack als sehr gutes Tool, aber auch Microsoft Teams, das sehr häufig zum Einsatz kommt. Also generell auch so Videokonferenzlösungen sind natürlich ein Thema. Aber auch natürlich der Bereich künstliche Intelligenz. Ja, wir haben dort sehr viele Chancen, mittels KI eben auch Dinge effizienter zu gestalten. Und das sind beispielsweise eben KI-Schnittstellen, also dass ich in den Prozess zu einem gewissen Maß auch schon KI mit einbinde oder halt die klassischen GPT-Lösungen, dass ich in Marketing beispielsweise eine sehr gängige Branche, wo KI eingesetzt wird, eben auch solche GPT-Lösungen einsetze.
Also man sieht schon jetzt an diesem kurzen Abriss nur, der natürlich nicht ins Detail geht, dass es ziemlich breites Feld ist, von der Kommunikation über Prozesse und so weiter. Und du hast ja am Anfang gesagt, dass du auch vorher schon in das Thema Beratung rein, und ihr macht natürlich bei Dino Beratung von Behörden, Unternehmen und so weiter. Was ist denn aus der Erfahrung raus? Wie gehen diese Stakeholder an das Thema Paperless Office ran? Ist es mehr so guerillamäßig, dass sie sagen, ach, lass uns mal was ausprobieren und dann vielleicht noch was und noch was und noch was? Oder machen die das schon so? Weil da sehe ich irgendwie die Gefahr der Entscheidungsmüdigkeit. Man hat unheimlich viele Optionen, sucht und sucht und sucht. Am Ende sagt man, okay, ähnlich wie in der Mediathek, wenn man da sitzt und sagt, okay, ich schaue mir einen Film an, dann schaut man 17 Filme als Optionen an und sagt man, okay, jetzt gehe ins Bett und schaue keinen Film an. Also da ist es ja auch so, dass man ein unheimlich breites Portfolio hat. Machen die es eher, indem sie es ausprobieren, Trial and Error, oder gehen die eher zu Beratungsfirmen, entweder Firmen oder eben auch zu solchen Optionen wie euch, also Dino?
Ja, also wir haben in der Beratung schon häufig erlebt, dass dieses Trial and Error zum Einsatz kommt oder häufig auch so eben diese Geschäftsführung hat mal was aufgeschnappt, ja, das probieren wir jetzt mal aus. Also das ist schon oft die Regel. Häufig erleben wir auch, dass IT-Abteilungen eben mit dem Thema betraut werden, ja, jetzt mal schnell zu digitalisieren, also so ja als Side-Project, ja, und das führt halt oft dann dazu, dass eben nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und das Thema einfach sehr hemdsärmlich behandelt wird. Also das ist so eigentlich die größte Gefahr, dass die Geschäftsführung das gerne durchsetzen will, ist schon mal eine gute Grundlage, dass da die oberste Leitung dahinter steht. Wichtig wäre jetzt da auch noch Ressourcen zu schaffen, ja, und auch eventuell vielleicht Stellen zu schaffen, die sich explizit mit dem Thema beschäftigen. Weil erst dann erzeuge ich halt da eine gewisse Durchdringung und erst dann schaffe ich das auch wirklich durchzusetzen. Und da ist es dann oft so, dass wir festgestellt haben, dass eben die Herangehensweise auch entscheidend ist. Ja, also es reicht da jetzt eben nicht dieses Trial and Error, auch wenn ich explizit Ressourcen schaffe. Viel wichtiger ist, dass man dann vielleicht auch mit einem Projektmanagement-Know-how an die Sache rangeht und das wirklich auch als Projekt aufzieht. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt in der Beratung neben dieser Individualberatung auch auf Grundlagenworkshops setzen. Das heißt, wir beschulen beispielsweise zu Projektmanagement oder wir vermitteln zu Projektmanagement, weil wir halt einfach festgestellt haben, dass die Basis schon mal da sein muss, um solche Projekte umsetzen zu können. Ja, weil letztendlich ist es kein Projekt, das man mal auf einer Woche mal schnell im Nebenbei macht, sondern es ist eigentlich ein langwieriger Prozess und da muss auch das Setup stimmen.
Also man sollte die Dimension keinesfalls unterschätzen und kann mir auch vorstellen, dass bei Trial and Error halt ziemlich viel Error dabei ist und dadurch halt auch Frustration entsteht, die letztendlich auch wieder Hennis sagt und dass man irgendwann sagt, okay, jetzt verschieben wir das Ganze mal, lassen wir es erstmal. Also insofern wäre natürlich ein projektmanagementorientierter und auch mit entsprechenden Beratungen unterfütterter Ansatz sicher der bessere Weg.
Definitiv, ja.
Absolut. Du hast jetzt ein paar Tools genannt, viele Lösungen. Viele digitale Lösungen in unserer Welt kommen ja aus dem Ausland. Und das Thema Vertrauen ist immer ein Thema. Man muss darauf vertrauen. Man hat ja oft auch mit vertraulichen Daten zu tun, die man irgendwo ablegen möchte, um sie später zu analysieren oder zu verwenden, welcher Form auch immer. Und in der heutigen Welt muss man ja sagen, selbst in die USA ist das Vertrauen jetzt nicht mehr so, wie es schon mal war. Gibt es auch. Wie ist deine Sicht der Dinge? Ist die EU da auch auf dem Weg, selber Lösungen zu finden? Gibt es solche Lösungen?
Also vielleicht ja, es gibt mittlerweile auch oder eigentlich schon immer sehr gute Made-in-Germany-Software-Lösungen. Ja. Sei es jetzt im DMS-Bereich aus dem Münsterland, ein sehr bekanntes Unternehmen, das vor allem im öffentlichen Sektor sehr breit auch vertreten ist, oder auch im KI-Bereich mit DeepL, ein Unternehmen aus Köln, das ja oft auch in der Presse als ja, das Unicorn auch bezeichnet wird, also als Unternehmen mit einer 1 Milliarde Bewertung. Also es gibt Softwarelösungen made in Germany, dennoch gibt es natürlich auch gewisse Standardprodukte oder auch gewisse marktpräsente Produkte, um die man als Unternehmen oder öffentliche Einrichtung vielleicht nur schwer drumherum kommt. Von dem her ist das Thema Datenschutz, Informationssicherheit bei uns in der Beratung immer ein sehr präsentes Thema. Auch ein Thema, das vor allem im öffentlichen Bereich sehr präsent ist, weil es einfach dort sehr ernst genommen wird und vielleicht auch, weil Unternehmen deutlich risikobereiter sind, was das Thema Datenschutz anbelangt. Also da wird häufig auch mehr Risiko eingegangen und dementsprechend halt auch das Thema Datenschutz vielleicht mit mehr Risiko eben auch begegnet. Aber dennoch ist es ein sehr präsentes Thema. Ja. Und dort ist die Empfehlung, einfach seine Datenschutzhausaufgaben zu machen, ja, auch die Hausaufgaben Richtung Informationssicherheit zu machen. Das bedeutet, schon in diesem Projekt, in der Projektplanung das Thema mit berücksichtigen, entsprechende Verträge einholen, ja, also Auftragsdatenverarbeitungsverträge, vielleicht auch technische und organisatorische Maßnahmen implementieren, vielleicht auch Verschlüsselung, dass man eben die Daten auf den amerikanischen Servern nicht unverschlüsselt speichert. Es gibt auch Möglichkeiten, eben Datenspeicherstandorte zu setzen. Ja, also es gibt Möglichkeiten, technisch und organisatorisch Datenschutzhausaufgaben zu erfüllen. Das gilt es einfach umzusetzen.
Also tatsächlich habe ich meine eigenen Datenschutzverpflichtungen hier an der Hochschule gerade gestern erstmal wieder nachgeholt und gemacht. Deswegen bin ich da ein bisschen sensibilisiert bei dem Thema. Und ich finde es auch unheimlich wichtig, kann man sagen, dass man doch mehr dazu tendiert, Home-Lösungen zu haben, also deutsche oder europäische gegenüber anderen, auch einfach, weil man unabhängiger wird. Nicht nur wegen des Datenschutzes, sondern auch, weil man unabhängiger ist.
Also häufig in der Beratung haben wir dann auch diese Diskussion um diesen sogenannten Vendor-Lock. Also ich mache mich von einem Lieferanten abhängig. Mhm. Ja, also es ist auch ein Thema, das in öffentlichen Bereichen sehr häufig diskutiert wird. Mit Rahmenverträgen und Co. auch immer ein Thema. Ja, also die Preise steigen, wenn man einmal drin ist in dieser Lösung, dann ist man gewissermaßen abhängig. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns in der Beratung auch sehr stark beschäftigen. Und da gilt es auch, genauso wie im Projektmanagement die Datenschutzhausaufgaben zu machen, auch vielleicht schon eine Exit-Strategie mitzudenken, ja, was kann ich denn tun, wenn ich mich in der Abhängigkeit befinde, was gibt es für Auswege. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, gewisse Produkte on-premise zu hosten, aber da ist es häufig so, dass diese Unternehmen, die diese On-Premise-Lösungen auch anbieten, häufig einen dann früher oder später in die Cloud zwingen, weil dort einfach das Geschäftsmodell deutlich interessanter ist für die Unternehmen. Es ist so, von dem her, ja, es ist einfach auch eine strategische Ausrichtung, mit der ich mich beschäftigen muss. Mhm. Deswegen, ja, auch wieder kommen wir zurück zum Thema Projektmanagement. Das ist etwas, das ich planen und berücksichtigen muss.
Du hast jetzt sehr viele digitaltechnische Begriffe genannt. Deswegen komme ich auch nochmal auf das Thema Readiness, über das wir schon öfters gesprochen haben beim Dino-Podcast, auch nochmal mit dir zu sprechen. Da würde mich interessieren oder wird sicher auch unsere Zuschauer interessieren, wie ist es darum bestellt? Also erstmal mit dem Blick auf die Readiness, was die digitale Infrastruktur angeht oder auch was das Equipment angeht oder auch was die Investitionsbereitschaft dazu angeht.
Also meistens scheitert es nicht an dieser Readiness. Also es gibt Unternehmen, die vielleicht schlechte Internetanbindung haben oder die halt eben im ländlichen Bereich dort schlecht angebunden sind, um vielleicht gewisse Dinge in die Cloud zu verlagern. Also diese infrastrukturellen Bedingungen gibt es teilweise. Viel wichtiger ist aber eigentlich eben dieses Change Management, das dahinter steckt. Natürlich bedeutet ein neues System auch die Leute mitnehmen, vielleicht auch gewissermaßen die Leute zu schulen. Aber sind wir mal ehrlich, einen Computer bedienen können heute mittlerweile die meisten. Viel wichtiger ist es eben, die Readiness zu schaffen für die dedizierten Produkte und dort eben auch dieses Mitnehmen. Ja, also dass man die Ängste nimmt, dass der Arbeitsplatz plötzlich gefährdet ist, weil auf einmal die KI die Lösung, ja, die Hausaufgaben macht oder die Arbeit macht. Also das ist eigentlich so dieses Change Management, kulturverändernd, auch wirklich auf die Organisation einwirken und die Mitarbeiter da zu überzeugen, dass es ein guter Weg ist.
Also das war natürlich mein zweiter Punkt. Also wir halten fest, strukturell oder von technischen Equipment und so weiter ist die Bereitschaft da und auch ist man darauf eingestellt. Change Management, wie du sagst, ist natürlich ganz wichtig, weil man die Mitarbeiter halt nicht ihnen was vorsetzen soll und sagen soll, jetzt machen wir so, früher haben wir so gemacht, jetzt machen wir so, sondern dass man auch mit ihnen gemeinsam das spricht. Vielleicht auch, weil man von den Mitarbeitern oder ganz sicher, weil man von den Mitarbeitern auch lernen kann, wie man Sache aus dem Analogen ins Digitale bringen kann, gerade wenn es um Prozessentwicklung geht und so weiter.
Genau, also da braucht man auch das Know-how aus den Fachabteilungen, ja, weil die, ich sage einmal, diejenigen, die es umsetzen oder diejenigen, die das Projektmanagement dann sozusagen durchführen, sind ja nicht die Fachanwender, ja. Die haben ja nicht die Expertise. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Geben und ein Nehmen, ein Austausch zwischen IT oder zwischen denen, die es umsetzen und zwischen der Fachabteilung, die es letztendlich bedienen muss. Ja. Vielleicht auch noch zu dem Thema finanzieller Einschnitt oder finanzielle Bereitschaft gibt es auch mittlerweile eben sehr viele Fördermöglichkeiten, also speziell für kleine mittelständische Unternehmen, den Digitalbonus Bayern, wo solche Digitalisierungsprojekte unter Umständen auch gefördert werden. Ja.
Genau, also auch zur Readiness gehört natürlich auch, dass man über solche Sachen Bescheid weiß, wo kann ich Hilfe holen, wo kann ich mich beraten lassen, aber auch wo gibt es vielleicht Fördergelder, die man anzapfen kann und die den Wechsel dann einfach auch unterstützen. Wir haben über das Thema Prozesse jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Digitalisierung erfordert natürlich, dass bestimmte Sachen standardisiert sind, weil sonst die KI kann halt nicht mit Individuallösungen arbeiten. Wir Deutschen sind aber eher dafür bekannt, so individual Betrachtungsweltmeister zu sein. Wir wollen jeden Einzelfall genau betrachten. Wir wollen niemand benachteiligen. Deswegen sind Prozesse immer mit 1000 wenn, dann und so weiter. Das macht natürlich die Digitalisierung auch ein Stück weit schwerer, wenn man bestimmte Sachen nicht vereinfacht sozusagen im Umgang und standardisiert. Und ohne Standardisierung gibt es halt kein Speed und damit letztendlich fehlt dann der Antrieb für diese Digitalisierung und auch der Effekt, den sie ja mit sich bringen soll. Kann man das so sehen? Kann man so sagen? Kann
nicht zu 100% unterschreiben, ja. Und da liegt genau die Kunst darin, dass man halt die Mitarbeitenden dieses, ja, haben wir immer schon so gemacht, auch vielleicht näher bringt, dass es effizienter geht, dass eben auch durch digitale Workflows vielleicht der Mitarbeiter andere Benefits bekommt, wie zum Beispiel, dass er aus dem Homeoffice arbeiten kann, ja, weil eben der Zugriff zum Beispiel auch von überall möglich ist. Also das scheitert halt eben, dieses Standardisieren oftmals eben an diesem Change Management, wie wir es schon angesprochen haben. sage mal, Lösungen gibt es da auch viele. Also wir haben zum Beispiel in der Beratung oftmals über sogenannte Verfügungsworkflows einen Beratungsansatz auch gewählt, wo wir versucht haben, die Kommunen und auch die Unternehmen zu unterstützen. Vielleicht dort mal ganz einfach erwähnt oder erklärt, was ist so ein Verfügungsworkflow? Also oftmals geht es darum, ein Dokument, sei es, das liegt bereits digital als PDF vor oder es liegt tatsächlich auch analog vor, eben in einen gewissen Prozess reinzugeben und dort drin etwas zu machen. Ja. Sei es jetzt eine Mitzeichnung, eine Freizeichnung, eine Freigabe. Und so ein Verfügungsworkflow kann da wirklich sehr dynamisch, generisch unterstützen, indem dass man halt beliebige Dokumentenarten dort erlaubt und derjenige, der den Prozess anstößt, im Grunde diese Mitzeichnungskette vorgibt. Mhm. Ist jetzt natürlich nur halb digitalisiert oder halb automatisiert, weil der Prozess als solches keine Wenn-Danns kennt, ja, weil ich das ja beim Eingeben der Akte erst einmal bestimmen muss. Aber ich schaffe dadurch schon Transparenz und schaffe dadurch eben auch einen digitalen Ablauf. Und das bezeichnen wir als Verfügungsworkflow. Mhm. Viel besser wäre es natürlich, wenn die einzelnen Prozessschritte, auch was passiert dann im Prozess, Eskalationsschritte, zum Beispiel wenn ein Sachbearbeiter 5 Tage eben diesen Prozess oder diese Akte nicht weiter bearbeitet, dass dann ein Vertreter einspringt. Mhm. Solche Punkte kann ich damit nicht abbilden. Ich schaffe aber relativ schnell flächendeckend eben eine Digitalisierungsmöglichkeit. Und wir haben auch festgestellt, dass Unternehmen, Behörden meistens immer so ihre Steckenpferde haben. Das heißt, die haben diesen einen Bereich, der ist schon sehr gut aufgestellt. Aber alle anderen Bereiche arbeiten noch sehr hemdsärmlich. Das führt dazu, dass ich irgendwo immer Medienbrüche habe. Also ich habe diese Bereiche, da funktioniert sehr gut. Ich fokussiere mich irgendwie auf so mein Steckenpferdprojekt, lasse alles andere aber liegen. Und das ist wie bei der Informationssicherheit. Ich bin immer nur so gut wie mein schwächstes Glied. Mhm. Und deswegen ist es einfach wichtig, durchgängig ein gewisses Digitalisierungsniveau zu erzeugen.
Ihr geht zur Behörde A mit Steckenpferd A, danach zur Behörde B mit Steckenpferd B. Gibt es da auch in eurem Projekt so, dass man sagt, wir ermöglichen auch einen Informationsfluss, dass wir sagen, schaut mal, die Behörde A macht so oder umgekehrt, B macht so, dass da auch eine Win-Win-Situation entsteht?
Absolut. Also es haben sich dadurch tatsächlich Synergien entwickelt. Also wir haben ja auch eine digitale Kaffeepause, wo wir halt einfach wirklich Leute, die irgendwie so dasselbe Leid haben, zusammenholen und einfach dort diskutieren, wie macht ihr das? Ja, einfach der Blick über den Tellerrand ist da wirklich sehr wertvoll. Ja, und wir haben dort, dadurch, dass wir auch sehr viele Landratsämter in der Betreuung hatten oder in der Beratung, eben auch solche Synergien entwickeln können. Das ist wichtig und wertvoll, ja. Aber meistens ist es auch schon so, dass dieses Steckenpferd in der Organisation schon, in Anführungszeichen schädlich ist. Das heißt, es ist gar nicht behördenübergreifend dann das Problem, sondern ja, Fachbereich A hat ein Steckenpferd, Fachbereich B hat vielleicht keines oder ein anderes Steckenpferd. Und wenn der Prozess irgendwie eine Schnittstelle hat, dann hat man im Prozess schon den Medienbruch. Also oftmals reicht die innerorganisatorische Betrachtung schon aus.
So, als Bürger würde ich mir jetzt erwarten, okay, wenn ich im Landkreis Regensburg wohne, habe ich bestimmte Prozesse im behördlichen Umgang. Wenn ich nach Deckendorf ziehe, in Landkreis Deckendorf, würde ich mir eigentlich erwarten, dass dort die gleichen Sachen sind und genauso funktionieren. Ist das eine Utopie oder?
Ja, wir haben ja das grundsätzlich mal das Online-Zugangsgesetz, das ja eigentlich per Gesetz vorschreibt, dass gewisse Behördenkontakte digitalisiert sein müssen oder sollen. Dort ist es halt häufig so, dass das zum einen noch nicht zu 100% eben in jeder Behörde umgesetzt wird oder der innerbehördliche Prozess dann hinter den Kulissen anders abläuft. Ja. Mhm. Nur weil die Kommunikation nach außen zum Bürger vielleicht einheitlich ist über eine einheitliche Maske, heißt es nicht, dass der Prozess in der Behörde sozusagen nach dem gleichen Muster bearbeitet wird. Es gibt Ausnahmen, es gibt aber eben auch diese innerbehördlichen Abweichungen, dass die eine Behörde das so macht und die andere anders.
Aber ist ja schon mal gut, wenn der Front-Office-Bereich zum Bürger hin immer gleich ist, one face to the customer, also da ist es immer gleich. Aber eigentlich wäre es doch gut, wenn man sagt, okay, wir haben ein System gefunden, das überall gleich funktioniert, weil es sind alles Landratsämter, es sind alles Bezirksämter oder sonst was?
Also die Idee ist grundsätzlich die richtige. Wir haben ja eben auch einfach auch ja, die Schwierigkeit, es gibt die Länder, es gibt den Bund, es gibt dann auch auf EU-Ebene noch mehrere Länder. Das heißt, grundsätzlich will man ja erreichen, dass ich selbst, wenn ich von einem Bundesland in das nächste ziehe, genau, die gleichen Prozesse habe. Ja, das ist also ein bisschen das Ziel vom Online-Zugangsgesetz. Das Problem ist halt einfach, dass wir halt sehr viele Entscheidungsträger da haben und auch, dass die Lösungen teilweise unterschiedlich sind. Also die Idee vom OZG ist sehr gut. Also auch die Tatsache, dass wir als Bürger eine Bundes-ID beispielsweise haben und darüber alle Behördengänge abwickeln können, wirklich sehr, sehr gut. Die Umsetzung ist halt tatsächlich noch etwas mühsam. Ich will jetzt nicht sagen, dass da manche schon sehr weit voran sind und manche eben sehr weit hinten, aber so ist es. Also es gibt halt einfach die Bereiche oder die Länderorganisationen, die da schon sehr gut sind und welche, die noch Hausaufgaben zu erfüllen haben. Also wir sind da sicherlich noch nicht am Ende.
Also ich finde, man hat das bei den Schulen ganz gut gesehen während der Corona-Zeit, als sie sich und wahrscheinlich auch bei den Hochschulen digitalisieren mussten, dass eigentlich jeder sein eigenes Süppchen gemacht hat. Teilweise Schulen, die 200 Meter auseinander sind, jeder macht es anders. Und Sinn machen würde es aus meiner Sicht, wenn man sagt, okay, wir machen das alle gleich. Aber ich glaube, hier muss wahrscheinlich die Entbürokratisierung so ein bisschen parallel marschieren mit der Digitalisierung, dass man sagt, okay, die Digitalisierung geht nur, wenn wir bestimmte Sachen entbürokratisieren und einfacher machen, dann können es alle gleich machen.
Genau, also erst einmal wirklich die Hausaufgaben machen im Change Management, eben diese Fähigkeiten im Projektmanagement aufbauen, ja, Ressourcen bereitstellen. Also das sind eigentlich schon so die grundlegenden Faktoren, die passen müssen. Natürlich haben wir eben auch immer Rahmenverträge. Also ich kann teilweise nur bei bestimmten Lieferanten bestellen oder es gibt auch im behördlichen Bereich eben Ausschreibungspflichten. Das heißt, man hat da auch gewisse Regularien, die es natürlich einzuhalten gilt. Ich kann nicht direkt zu meinem Anbieter gehen und sagen, ich bestelle das. Also es gibt da auch im behördlichen Bereich natürlich Vorgaben. Ist vielleicht auch der Grund, warum Unternehmen dort etwas mehr Risiko gehen können, weil die können einmal ausprobieren, ja, mit der Lösung zu arbeiten. Und wenn es scheitert, dann probieren wir was Neues aus. Im behördlichen Bereich habe ich dann oft halt eben Ausschreibungen, eben schon gewisse Compliance-Vorgaben, die es einzuhalten gilt.
Ja. Also es ist komplex, nicht leicht damit umzugehen. Es braucht ein bestimmtes Mindset der Unternehmens- oder Behördenführung, aber auch natürlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es kostet Geld und Zeit. Also viele Sachen, die man überwinden muss. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Und über die wollen wir zum Schluss nochmal reden. Welche Vorteile hat denn dieser Prozess oder die Umsetzung von dem, was ihr Paperless Office nennt bei Dino?
Also sage ich mal, das Offensichtlichste, ja, ist natürlich irgendwo papiersparend, ja, und damit vielleicht auch eben umweltschonend. Aber wie vorhin schon erwähnt, also wenn man genauer hinschaut, gibt es noch weitere Vorteile. Also ich schaffe Transparenz im Prozess. Das heißt, ich kann beruhigt in Urlaub gehen, weil ich vertreten werden kann. Also das ist so ein Vorteil. Ja. Was hatten wir häufig früher für Situationen? Jeder hat so seinen Behördenaktenstapel und hat das abgearbeitet. Wenn er im Urlaub war, musste entweder der Stapel abgearbeitet sein oder irgendwie der Kollege musste sich einarbeiten oder die Kollegin. Wir haben jetzt mit solchen Systemen, schaffen wir Transparenz. Das heißt, wir können auch über so Eskalationsprozesse eben auch Stellvertreterregelungen einbauen. Ja. Also das ist so eine Möglichkeit, wie vorhin es auch schon erwähnt, natürlich das Thema Homeoffice. Ja. Je mehr ich digitalisiere, desto mehr bin ich zeit- und ortsunabhängig, schafft natürlich Möglichkeiten für New Work und Co. Ja.
Gut, zum Abschluss stelle ich immer drei eher persönliche Fragen an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Andreas, ein oder dein Lieblingsbeispiel für gelungene Digitalisierung?
Genau, also um es vielleicht Behörden- oder Unternehmensnamen unabhängig zu machen. Ja, wir sind dann glücklich, wenn sowohl die oberste Leitung als auch die Mitarbeitenden sagen, ja, hätten wir das schon vorher gewusst, hätten wir uns unheimlich viel Zeit und Geld gespart. Mhm. Also das ist eigentlich so das beste Feedback, das man bekommen kann. Also wenn man das Feedback nicht nur von den Mitarbeitenden oder nicht nur von der Geschäftsführung bekommt, ja, die dann sagt, ja, ich spare mir jetzt Kosten, super, wunderbar, sondern wirklich von allen Beteiligten, weil dann weiß man, ja, man hat den richtigen Weg gewählt.
Also den professionellen Einstieg, nicht den geldermäßigen Einstieg.
Genau.
Was wird aus deiner Sicht am dringendsten benötigt, um die Digitalisierung schneller, besser, effizienter voranzubringen?
Also zum einen Mut, ganz klar, aber zum anderen eben auch die Fähigkeiten im Projektmanagement, um solche Projekte angehen zu können, aber auch genügend Ressourcen. Also das, was ich eingangs gesagt habe, dass abhängig natürlich von der Größe auch dediziertes Personal damit beauftragt wird, zu digitalisieren und es nicht die IT macht oder der Chef das zur Chefsache macht, ja, weil meistens ist der Chef in anderen Bereichen sehr stark eingespannt. Das heißt, der alleine kann sich auch nicht um die Digitalisierung kümmern. Also Mut, entsprechende Projektmanagementfähigkeiten, aber auch natürlich Ressourcen in Form vom dedizierten Personal.
Und weil das ja Digital Innovation Ostbayern ist, eine Frage, was dir persönlich an Ostbayern besonders gefällt. Du hast gesagt, du bist so lange an der Hochschule. Ich weiß jetzt gar nicht, woher du bist, aus wo du geboren bist.
Aus Niederaltaich, ja.
Aus Niederaltaich, okay.
Als geborener Deggendorfer.
Gut. Was ist dein Favorite in Ostbayern oder was magst du da besonders?
Ja, ja. Also nicht nur, sagen wir mal, die kulturelle Vielfalt oder die ländliche Vielfalt. Also wir waren in Unternehmen, im Mittelstand, Traditionsunternehmen, sagen wir mal, im tiefen Bayerischen Wald, aber auch in großen Behörden unterwegs und haben halt festgestellt, ja, die Leute ticken typisch bayerisch zum Teil, aber haben natürlich auch eben sehr viel andere Kulturen da drin. Also eigentlich so diese Vielfalt ist das, was den Bereich so spannend macht.
Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Anwesenheit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und wir haben einmal mehr gesehen, dass das Dino-Projekt die Türen zur Digitalisierung öffnen kann, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen. Nochmal herzlichen Dank an dich, Andreas. Und ja, ich glaube, wir alle haben viel gelernt über das Thema Paperless Office, das sich eben über das Papier alleine doch weiter hinaus streckt. Und hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und vielen Dank nochmal fürs Dasein.
Ich danke auch. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Bleiben Sie unserem Dino-Podcast gewogen, wenn Sie Ihre Digitalisierung maximal professionell angehen wollen. Und besuchen Sie gerne unsere Website www.edih-dino.de. Den Link finden Sie in den Shownotes.